Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zu unserem neuen Expertentalk. Passend zum Winterende wollen wir uns heute der Rasenpflege und den Gartenträumen für Frühling und Sommer widmen. Als Gäste begrüßen möchte ich ganz herzlich Hans-Jörg Kehfeder. Der Delmenhorster ist langjähriger Vorsitzender des Landesverbandes Niedersächsischer Gartenfreunde und vertritt rund 25.000 Gartenfreunde aus mehr als 270 Kleingärtnervereinen allein in Niedersachsen. Und er ist zudem auch noch Präsidiumsmitglied beim Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands. Und Professor Martin Boksch, er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Rasengesellschaft, selbstständiger Rasenberater und wird uns sicherlich verraten können, wie wir unseren Rasen wieder fit kriegen. Und Ralf Rösberger, ähnlich wie Professor Boksch, ist auch Ralf schon ein kleiner Dauergast bei uns. Er war letztes Jahr auch bei uns. Er ist erfolgreicher Garten-YouTuber, Buchautor und Selbstversorger. Er ist zwar kein gelernter Experte, wie er immer wieder betont, aber ein Mann der Praxis und mit Humor. Ich freue mich ganz herzlich, Ralf, dass du heute wieder bei uns bist. Bevor wir durchstarten, ein Hinweis an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie immer können Sie unterhalb des Livestreams Fragen und Anmerkungen schicken. Ich würde Sie dann versuchen, mit einzubinden. Als wir im letzten Jahr im Frühling über die neue Gartensaison gesprochen haben, war vor allem die Angst vor einer erneuten Hitze und Periode und einem Dürresommer besonders groß. Wie sieht es in diesem Jahr aus, Herr Professor Boksch? Es hat doch massenhaft geregnet. Sind die Grundwasserpegel wieder okay oder was sagen Sie?
Also wenn man den Berichten der Meteorologen und der anderen Experten glauben kann, dann müsste eigentlich das Grundwasser relativ gut wieder aufgefrischt sein. Vor allen Dingen in Ihrem Sendegebiet in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hat es genug geregnet. Also gerade Niedersachsen, die Kollegen auch aus Nordrhein-Westfalen, die mir da berichten, da hat es so viel geregnet, dass es jetzt wirklich gut ist erstmal. Aber es scheint noch nicht aufhören zu wollen, dieses Wochenende auch gleich weiter. Aber das ist alles schön und gut. Sag mal, für den Wald ist das sicherlich gut, weil die Bäume kommen viel tiefer mit ihren Wurzeln runter und die kommen auch mittlerweile wieder an wirklich tieferes Wasser. Aber bei uns, für unsere Gräser, die so 40, 50 Zentimeter, wenn es viel ist, Wurzeltiefe haben, da wird es natürlich schon gleich wieder schneller schwierig, weil die ersten 40 Zentimeter, die trocknen auch, wenn es jetzt irgendwann mal dann doch wieder trockener wird, auch schnell wieder aus. Aber sagen wir mal so, ich sehe dann keine Probleme mehr, Wasser aus der Tiefe zu gewinnen für Bewässerung.
Herr Kehfeder, Sie schütteln zustimmend.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Also wir haben in unseren Gärten, kann man beobachten, gerade in der Region hier Delmenhorst, Oldenburg, in die Leine nach Hannover runter, sehr viel Wasser gehabt. Teilweise standen die Gärten genau wie alle anderen Flächen auch unter Wasser. Aber es ist abgezogen, Gott sei Dank wieder, sodass man wahrscheinlich jetzt auch mit der Gartenarbeit beginnen kann und ja, Spaß finden wird.
Ralf, wie sieht es bei dir in der Region aus?
Es hat ziemlich viel geregnet, aber ich mache mir da nicht viel Gedanken drum, weil ich kann es sowieso nicht ändern. Mal kommt viel Regen und mal ist wenig Regen. Damit muss ich zurechtkommen.
Herr Kehfeder, gerade zu Corona-Zeiten gab es, glaube ich, einen riesigen Boom auf die Kleingärten. Garten insgesamt, glaube ich, war auch so ein Lifestyle-Thema. Hat sich dieser Trend, hält er an?
Ja, der hält an. Also man hat gemerkt, dass doch viele dann gemerkt haben, dass das auch eine Alternative so ein bisschen zum Urlaub, aber vor allen Dingen auch doch zum Lebensstil sein kann, im Garten. Also wenn man, dass man durchaus Spaß findet im Garten und da eine Beschäftigung findet. Doch wir beobachten zunehmend, dass wir keine Leerstände mehr haben. Das ist in den Wintermonaten vielleicht noch ein bisschen anders, aber in den Sommermonaten hat sich das in den letzten Jahren auch nach Corona dahingehend gebessert, dass es manchmal sogar Wartelisten gab, um einen Garten zu finden, einen Garten zu bekommen.
Was kann daran ein Vergnügen sein, Unkraut zu jäten, Herr Kehfeder? Das haben mich heute noch meine Kinder gefragt.
Ach nein, Gartenarbeit macht Spaß. Das ist doch nicht nur Unkraut jäten. Natürlich ist das im Sommer manchmal auch ein bisschen nervig. Ich hatte einen Garten und da war unheimlich viel Zaunwinde und vor allen Dingen auch in den Weg hinein wuchs, wie heißt es, Zinnkraut, sprich. Und ich musste das jede Woche immer wieder entfernen. Das macht natürlich dann auch mal keinen Spaß, nervt mitunter. Aber ansonsten, Mensch, das war so schön oder ist so schön, wenn es dann blüht und du hast da ein bisschen was gewerkt und du siehst, was du am Tag gemacht hast. Und der Rücken tut ein bisschen weh, das ist doch toll, das ist doch ein anderes Erlebnis als nur zu Hause vorm Fernseher zu sitzen. Ich glaube, das ist mir so gegangen oder geht mir so. Ich habe ja einen Garten nach wie vor und es geht auch anderen so. Und wenn ich mit anderen drüber spreche, Mensch, denen fehlt das dann, wenn sie eben nicht raus können. Und es gibt Menschen, die machen Sport und es gibt viele Menschen, die machen verdammt gerne auch Garten. Und da gibt es so viele unterschiedliche Techniken und alle Anforderungen. Da gibt es auch für jeden Möglichkeiten, was anderes zu machen. Das macht Spaß.
Ralf, was macht für dich die Faszination Garten aus?
Also ich bin kein besonderer Freund von Unkrautjäten. Es gehört irgendwo dazu, aber das ist jetzt nicht die Aufgabe, die Arbeit, die ich am liebsten mache. Es geht einfach darum zu sehen, wenn ich irgendwas vom Samenkorn bis nachher zur Ernte gebracht habe und habe das dann selbst auf dem Teller liegen. Das ist eine Befriedigung, die irgendwo, ja, das ist eine Befriedigung. Das ist toll. Ich freue mich über jede Tomate, jedes Radieschen und jeden Kürbis. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, dass Gartenarbeit eben auch negative Aspekte bereithält. Ja gut, damit muss ich mich arrangieren.
Wie viel Quadratmeter bewirtschaftest du, Ralf?
Das sind so 700, 800 Quadratmeter für Gemüseanbau, dann nochmal
Oh,
dieselbe
viel.
Fläche für Obstanbau und dann habe ich noch Hühner und Gänse, die haben auch noch ihren Platz. Also das sind insgesamt so 2.500 Quadratmeter.
Oh, das ist eine Ecke Land. Herr Kehfelder, wie groß ist eine Scholle bei Ihnen im Kleingartenverein?
Also man sagt so um die 400, eher ein bisschen, manchmal ein bisschen weniger, wenn es auch ältere Menschen, die das nicht mehr so ganz schaffen, sind es auch mal 150 bis 200, aber in der Regel um die 400 Quadratmeter. Und das ist eigentlich auch eine ausreichend sehr gut proportionierte Fläche insgesamt.
Und Herr Kehfeder, wie streng ist das Vereinsleben, wenn man jetzt beispielsweise das Unkraut mal längere Zeit stehen lässt, dann könnte man ja auch sagen, das ist ein naturbelassener Garten. Kommt man damit bei Ihnen durch oder gibt es da strenge Regeln?
Wenn man den Garten Natur belässt, dann und entsprechend naturgemäß pflegt und bewirtschaftet, also für mich entscheidend ist, ob jemand regelmäßig da ist, Spaß am Garten hat und deswegen hingeht. Wenn er den natürlich nur einmal im Jahr zum Grillen aufsucht und ansonsten ja, ein halb Meter hohes Unkraut, respektive Wildkräuter, Gräser und so weiter stehen hat, dann sieht man das, dann macht das keinen, der das anschaut, Spaß, dann wird man mit ihm sprechen. Aber wenn jemand, und der hat in der Regel dann auch kein Interesse am Garten, aber wenn er regelmäßig seinen Garten bewirtschaftet, dann gibt es meines Erachtens noch keine Probleme. Wir kennen, und das hat uns ja die Rechtsprechung respektive auch der Gesetzgeber so vorgegeben, dass wir eine Drittelteilung haben im Garten. Das heißt also, ein Drittel sollte oder soll, muss, kann man sich drüber streiten, dem Obst- und Gemüseanbau dienen, ein Drittel für Freiflächen, vielleicht auch Stauden etc. und ein anderes Drittel dem Wege- und dem Laubenbau vorbehalten sein, sodass sich das eigentlich ganz gut proportioniert. Und wer gärtnern will, der findet im Kleingarten immer einen vernünftigen Zugang. Und da ist, wird auch kein Vorstand herkommen und wird ihn reglementieren. Aber mein Gott, das ist eine Anlage in der Regel so um die 150 Gärten. Da ist der eine so und der andere Mensch ist anders und dann hat man unterschiedliche Gärten. Aber wenn eben kein Interesse am Garten besteht, dann muss irgendeiner einschreiten und sagen, da sollte doch der Nächste sich versuchen oder jemand anders sich versuchen, was doch viel näher liegt, als wenn jemand sich damit rumquält und einmal einmal im Monat vorbeikommt und das Schlimmste wegmacht. Das ist nicht die Perspektive, glaube ich, um einen Garten zu haben.
Wie teuer ist das ungefähr, so eine Schale im Schnitt?
Ach, im Schnitt 300, 400 Euro im Jahr.
Also auch für einen kleinen Geldbeutel machbar?
Ja, natürlich. Also wenn Sie da sind, schon Versicherungen dabei, da sind, ist die Pacht ist ja gesetzlich vorgegeben, die etwa so bei 20, 25 Cent pro Quadratmeter liegt. Der Vereinsbeitrag liegt um die 100, 150 Euro, je nachdem, was für ein Aufwand betrieben wird. Also einen festlichen Aufwand, der damit verbunden ist. Und ja, Versicherungen kommen hinzu. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Strom, je nachdem, wie ich mich da eingestellt habe, kommst du mit 300 Euro, 350 Euro muss man eigentlich zurechtkommen im Jahr. Und das ist ja für einen kleinen Beutel eigentlich zu machen.
Und ein bisschen Rasenfläche darf man aber auch haben, damit die Kinder spielen können, der Käfig.
Ja, sicher, sicher. Und das hängt ja davon ab, wie viele Kinder ich habe. Denn dementsprechend werde ich das natürlich auch als Rasenfläche nutzen. Das ist doch klar, da muss doch Kindern denen auch die Möglichkeit gegeben sein, auf solchen Flächen sich zu bewegen.
Das ist das Schöne.
Spur, und das ist das Schöne ja auch. Es gibt ja sowohl die individuelle Rasenfläche im Garten selbst, als auch meistens Freiflächen in der Anlage, in der Kleingartenanlage. Da können Sie Ihre Kinder auch laufen lassen, ohne dann immer gleich dabei zu sein. Spielplätze oder auch Freiflächen, Rasenflächen oder auch andere Flächen, die dann wirklich von den Kindern gut genutzt werden.
Ja, Professor Boksch, Sie werden ja auch der Gartenprofessor genannt. Wir haben unheimlich viele Zuschriften bekommen, gerade alles rund um den Rasen, insbesondere wie man den jetzt sozusagen auch wieder fit bekommt. Unheimlich viele berichten von Maulwürfen und Wühlmäusen, die so eine Art Kraterlandschaft hingekriegt haben über die Wintermonate. Was hilft dort, Herr Professor?
Also, in der Regel, Maulwürfe mögen es nicht, wenn in dem Garten Leben herrscht, auf dem Rasen. Also, wenn der genutzt wird, zieht sich in der Regel der Maulwurf wieder zurück. Wenn er Möglichkeiten hat, gerade in so einem Kleingarten, dann geht er halt zum Nachbarn, wo weniger Aktivität im Garten herrscht. Aber es ist natürlich in so einer Kleingartenanlage schwierig, einfach den nur zum Nachbarn wieder rüber zu scheuchen. Aber grundsätzlich mal hilft also Bewegung. Wir haben zum Beispiel festgestellt, wo Autoroboter, diese Mähroboter laufen, sind eindeutig weniger Maulwürfe unterwegs, weil die dieses Geräusche, diese ständige Lärm in Anführungsstrichen, das mögen sie nicht. Aber grundsätzlich mal, was man jetzt macht, um den Rasen wieder zu aktivieren und vor allen Dingen, sagen wir mal, wieder ins Grüne zu bringen, denn auf vielen Rasenflächen zumindest mal ist es immer noch so, dass sie relativ gelb sind vom Winter her. Und jetzt ist es eigentlich wichtig, dass sie anfangen, wieder blattgrün zu machen. Und dieses Blattgrün, das kriegt man damit hin, dass man Stickstoff düngt, also eine schnell verfügbare Stickstoffform, denn also Nitrat oder Ammonium, denn der Boden ist noch sehr kalt. Da ist noch kein biologisches Leben aktiv, da sind noch keine Bakterien etc. Und die bräuchte es, um den anderen Stickstoff, der im Boden organisch gebunden ist, aufzuschließen und auch in Nitrat oder Ammonium umzuwandeln, dass ihn die Pflanze aufnehmen kann. Wenn ich aber gleich Nitrat oder Ammonium als Dünger gebe, dann kann die Pflanze das sofort aufnehmen. Wir haben immer noch Niederschläge, die Granalien, wie die Körner genannt werden, werden also schnell gelöst und dann gelangen die Nährstoffe in den Wurzelraum. Und das hilft der Pflanze ungemein, um endlich, sagen wir mal, wieder blattgrün zu machen, denn Stickstoff ist ein wichtiger Bestandteil vom Chlorophyll. Und wenn der dann da ist, dann wird die Pflanze wieder grün. Und deswegen empfehle ich davor immer meine Frühjahrskur, von der ich immer gerne spreche. Also sprich einmal mit dem Eisenrechen, aber wirklich einen richtigen Eisenrechen nehmen, einmal den Rasen abhaken. Klar, bei 800 Quadratmeter, wie beim Ralf, da wird es dann ein bisschen schwierig. Aber sagen wir mal, für den normalen Rasen ist das eine durchaus übliche Möglichkeit. abhaken und vor allen Dingen erstaunt darf man nicht zögern, wenn trotzdem Pflanzen rausgehen, weil das ist also im Moment ein schlechtes Zeichen. Wir haben jetzt das stärkste Wurzelwachstum im ganzen Jahr. Mehr Wurzeln werden nicht mehr wachsen als momentan. Und wenn die Pflanzen jetzt nicht fest verwurzelt sind, die Graspflanzen, dann ist da was nicht ganz in Ordnung. Dann sind die krank oder sonst irgendwas. Und dann ist es gut, dass sie rauskommen. Also von daher Eisenrechen drüber, dann stellt man auch fest, Menschenskinder, da sind manche Pflanzen, die sind jetzt schon so hoch gewachsen, andere sind noch ganz, ganz niedrig oder braun sogar. Das liegt einfach an den verschiedenen Arten, die wir im Gras haben und manche mögen oder tolerieren kalte Temperaturen schon sehr gut und wachsen jetzt auch prächtig, andere nicht und die bleiben eben niedrig und oft sind die, die jetzt besonders hoch aufragen, unerwünschte Pflanzen, die wir gar nicht so gerne haben wollen, an Gräsern in so einem richtigen Rasen. Und wenn wir die jetzt dann anschließend zum ersten Mal mähen, dann wird denen eine ganze Menge von ihrem Vorteil genommen, weil wir entfernen ja deren Blattmasse mehr oder weniger komplett. Und dann werden die erstmal zurückgeworfen. Das ist also nicht ganz schlecht. Und für unsere erwünschten Gräser ist das so ein erstes Signal. Erst der Eisenrechen ist so ein Signal, aha, es geht wieder was. Dann anschließend der Schnitt zeigt den Pflanzen auch, es passiert wieder was. Und dann diese Stickstoffdüngung obendrauf, dann setzt dann die Blattgrünbildung wieder ein. Die Pflanzen können das machen, was ich entspannte Photosynthese nenne, weil die haben noch keinen Stress mit Trockenheit, keinen Stress mit Hitze, nichts. Sondern alles ist noch super da. Die können die Stomata aufreißen. Und das müssen unsere Gräser ja machen. Nur mit geöffneten Stomata können sie Photosynthese betreiben, weil sie gleichzeitig ja den CO2 aufnehmen und gleichzeitig dann den Sauerstoff als Abfallprodukt wieder abgeben müssen. Und wenn im Sommer oder wenn es dann im späteren Frühjahr wieder trocken wird und die Gräser nicht genügend Wasser finden, dann ist es wiederum das Problem, dass sie dann die Stomata zumachen und dann kann die Sonne den ganzen lieben langen Tag vom Himmel scheinen, aber die macht keine Photosynthesepflanze, weil sie keinen CO2 aufnimmt, weil sonst würde sie auch Wasser verlieren und das will sie auf jeden Fall dann verhindern. Deswegen jetzt das Frühjahr nutzen, die entspannte Photosynthese. Dadurch legt die Pflanze Zuckerreserven an, denn sie braucht den im Moment noch nicht, weil sie wächst noch nicht. Aber sobald es wärmer wird, der Boden 10, 12, 15 Grad warm wird, dann geht das Wachstum wieder los und dann bildet sie, weil sie mehr Zucker zur Verfügung hat, große Blätter, große neue Blätter. Und damit hat sie noch mehr Zucker dann hinterher durch die Photosynthese. Also das ist so quasi das Spiel, was ich damit anstoße. Und man muss einfach auch wissen, mit jedem neuen Blatt, was die Pflanze dann bildet, und sie bildet dann relativ schnell neue Blätter, kommt ein neuer Seitentrieb. Und mit das macht dann am Ende die Narbe wieder dicht. Was im Winter so jetzt an Moos reingekommen ist, kann damit durchaus wieder zurückgedrängt werden.
Also erst düngen und dann vertikutieren, Herr Bock?
Nee, nichts vertikutieren, Eisenrechen.
Eisenrechen.
Ja, vertikutieren fängt mit dem Vogel-V an, das Wort. Und dieses Vogel-V bedeutet der fünfte Monat. Der fünfte Monat im Jahr, da fangen wir an mit Vertikutieren, wenn die Graspflanzen im optimalen Wachstum sind.
Also, vorher nicht. Also jetzt
das dauert zu lange, okay, bis sich das wieder regeneriert.
Weil da gibt es ganz viele Fragen und auch von unseren Leserinnen und Lesern, in welcher Reihenfolge man das jetzt machen muss, also auch das V-Wort Vertikutieren. Also erst düngen.
Erst Eisenrechen und dann mähen und dann düngen. Das ist jetzt im Moment, diese können Sie das Wochenende gerne für nutzen, alle.
Gut, und vertikutieren erst im Mai.
1. Mai.
Und ganz viele fragen sich, wie kriege ich das Moos raus aus dem Rasen?
Düngen und nochmal düngen. Die Gräser stärken, das ist alles A und O. Und oft ist es ja so, dass das Moos hauptsächlich in etwas schattigeren Bereichen wächst. Da die Schnitthöhe anheben. In Deutschland gilt es immer nur als schick, den Rasen ganz tief zu mähen. Aber das ist nicht gut, weil dann kommt sehr viel Licht. Erstmal wird die Graspflanze geschwächt. Je mehr Blattmasse ich der lasse, desto mehr Photosynthesefläche hat sie, desto mehr neue Seitentriebe, desto dichter wird der Rasen.
Ja, die Conny, die fragt gerade, Taugt so eine Vertikutiermischung aus Düngersand und Rasensand später im Mai?
Ja, vorher, aber muss vorher gemacht werden.
Was heißt vorher, Herr Professor?
Das muss vorher gemacht werden. In diesem Rasensand ist ein Produkt drin, da ist Eisen drin. Eisen-2-Sulfat. Und dieses Eisen-2-Sulfat bekämpft das Moos.
Ah, so. Eine Leserin hatte uns auch noch Bilder zukommen lassen. Die hat so einen sogenannten Rasenpilz.
Oh.
Was muss man da machen? Muss man da so eine Komplettsanierung schon machen?
Nein. Oder? Normalerweise ist es so, dass Rasenkrankheiten viele unserer im normalen Garten auftretenden Rasenkrankheiten sind Mangelkrankheiten. Das heißt, ein bisschen mehr Stickstoff im Jahr hilft denen schon, dass die Gräser so stark sind, dass sie die Pilzkrankheiten selbst bekämpfen können und nicht krank werden. Also in der Regel werden nur geschwächte oder ältere Gräser befallen. Und das kann im Winter jetzt natürlich passieren, weil wir haben kein Wachstum im Winter. Da werden die Blätter automatisch älter. Aber jetzt im Frühjahr, wenn man jetzt zeitig diese Frühjahrskur, die ich beschrieben habe, macht, dann verwachsen sich diese Krankheiten in aller Regel innerhalb von wenigen Wochen.
Ach so, also man muss gar nicht den Garten unbedingt dann mit den Rasen austauschen oder... Ah, so. Und hilft es denn auch, zur Chemiekeule möglicherweise mal zu greifen, um den Rasen wieder auf Vordermann zu bringen?
Also, wenn man gegen Krankheiten dürfen wir im Kleingarten und im Hausgarten keine Chemie einsetzen. Es gibt kein zugelassenes Fungizid, was wir gegen Pilzkrankheiten im Rasen einsetzen dürfen. Dass es gilt, gibt es nur für professionelle Anwendungen auf Sportplätzen, Golfanlagen etc. oder im Fertigrasenanbau, da dürfen wir das machen. Aber im Haus- und Kleingarten gibt es kein Produkt. Also da gibt es keine Chemiekeule, die wir einsetzen können.
Und eine Leserin fragt doch, wenn ich jetzt von den Wühlmäusen den Rasen so untergraben habe halb, ja, und mit den Jahren tauchen da immer mehr diese Wellen auf. Ja. Wie kriegt man wieder eine glatte Rasenfläche hin?
Also, jetzt mache ich mal was ich sonst nie machen würde. Also, man kann tatsächlich etwas mit einer leichten Rasenwalze machen. Diese Wühlmausgänge, die so ein bisschen höher stehen, die müssen halt einfach wieder runtergedrückt werden. Wenn das nur ein Gang ist, dann kann ich hier vorsichtig Trippelschritte voreinander machen, dann ist das auch wieder eben. Wichtig ist, dass die Graspflanzen, die oben in dem Bogen sind, so quasi, dass die wieder unten Bodenkontakt kriegen, damit die Wurzeln, sonst hängen die Wurzeln in der Luft, dann sterben sie irgendwann ab bei Trockenheit. Wir müssen sie wieder runterbringen. Aber wenn es viele sind, dann kann ich da nicht jedes einzelne so quasi alle 20 Zentimeter ablaufen, sondern da hilft dann tatsächlich eine leichte Walze. Die muss ich selber noch ziehen können. Also nicht, dass jemand denkt, da Trecker oder sonst irgendwas. Nein, nein, nein. Eine ganz leichte Rasenwalze reicht völlig, um das wieder nach unten zu bringen und dann wird es auch wieder eben.
Wühlmäuse, Ralf, in deinem Garten habe ich mal auf YouTube gesehen, hast du auch immer wieder mal Gäste dieser Art, oder?
Ich habe alles Mögliche hier. Wühlmäuse, Maulwürfe, normale Mäuse. Es gibt eigentlich alles. Ich habe von allem genug hier. Damit muss man leben. Aber jetzt nochmal auf diese Maulwürfe von eben zurückzukommen. Das habe ich auch. Im Winter, da tauchen überall diese Maulwurfsgänge auf. Aber in dem Moment, wo im Frühjahr die Saison wieder anfängt und ich mich mehr im Garten aufhalte, sind die irgendwann alle wieder verschwunden.
Das mögen die nicht.
Nee, und ich mach ja Gemüseanbau, da ist ja letztendlich so ein Wühlmausgang, der stört mich letztendlich nicht. Der Maulwurf tut ja nichts am Gemüse.
Der Maulwurf nicht, der knabbert auch nicht die Wurzeln vom Obstbaum an, richtig?
Nee.
Aber die Wühlmäuse.
Ja, gut, ich habe auch schon eine Menge Pflanzen und Bäume an Wühlmäuse verloren, aber das ist nun mal Natur. Es gilt... zu lernen, mit der Natur, mit den Widrigkeiten, die die Natur bereithält, zurechtzukommen und sich damit zu arrangieren.
Ja, klar. Aber stellt man da Fallen auf oder ich weiß gar nicht, ja, Käfer da in den Gartenvereinen. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, wie umgehen mit der Wühlmaus, oder?
Ja, aber ich glaube, die Wühlmaus ist nicht das Schlimmste. Die Schnecken sind viel intensiver. Die holen sich dann alles das, was sie gerade vielleicht angebaut haben oder anziehen wollen. Die Wühlmaus, ach, es gibt, der Professor hat es schon gesagt, der wirkt, natürlich Methoden. Auch wir vermeiden jegliche Pestizid oder sonstige Anwendung. Das ist ja auch ein bisschen mechanisch, kann man was machen. Man tritt das wieder runter, wenn sobald man was sieht. Aber ich glaube, die Schnecken sind ein größeres Problem, die dann kommen in dem Moment. Und ich glaube im Moment, ich habe zumindest bei mir sehr viele schon Weinbergschnecken gesehen mit dem Häuschen hinten drauf. Aber wenn die Nacktschnecken kommen, die fressen ihnen jede gerade frisch gesetzte Kultur an. Und da bleibt eigentlich nur die Methode absammeln, absammeln und irgendwo wieder aussetzen.
Ralf, hast du da einen Zauber?
Oder Enten laufen lassen.
Ich muss sagen, wir hatten ja bis auf das letzte Jahr, waren die beiden, die Jahre davor ja sehr trocken. Und diese Trockenheit hat die Schneckenpopulation bei mir ziemlich reduziert. Also die letzten Jahre, wo es wirklich so heiß war, keine nennenswerten Probleme. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in diesem Jahr wird, nach dem nassen Herbst im letzten Jahr und im nassen Frühjahr. Ich bin mal gespannt, wie es in diesem Jahr aussieht. Aber ich bin eigentlich immer froh, wenn es wenig regnet, dann habe ich auch wenig Schnecken. Wir werden sehen.
Und machst du etwas aktiv gegen die Schnecken? Gehst du abends beispielsweise in den Garten, sammelst nochmal alle Nacktschnecken ab oder stellst du Biergläser hin? Es gibt ja die wildesten Methoden.
Also wenn ich irgendwo eine Schnecke sehe, dann tut mir leid, die hat ihr Leben beendet, das ist klar. In ganz, ganz Ausnahmefällen, da benutze ich auch schon mal Schneckenkorn, weil das... Ich kann nicht 2000 Quadratmeter Schnecken absammeln. Also ich glaube, ich habe das mal am härtesten Tag, habe ich mal über 2000 Schnecken abgesammelt. Ja, das ist ein ganzen Eimer voll. Ja, und am nächsten Tag hätte ich noch mal so viele sammeln können. Das geht nicht. Ich weiß mittlerweile, welche Kulturen extrem gefährdet sind. Und da streue ich dann schon mal gelegentlich ein paar Körnchen Schneckenkorn hin. Ja. Wenn ich jünger wäre, würde ich wahrscheinlich mehr Zeit damit mit Absammeln verbringen. Aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, du hast ja viel Erfahrung. Helfen da eigentlich Hochbeete gegen Schneckenfraß? Ist dann der Salat besser geschützt als im offenen Beet?
Musst du so eine Kante bauen?
Ja, ich benutze keine Hochbeete. Ich bin kein besonderer Freund von Hochbeeten, weil das ist was für den fürs Gärtnern, also für jemanden, der einfach nur Gärtnern will. Auf meinem Kanal, was ich ja hier vorhabe, ist ja schon wesentlich umfangreicher. Ich kann das den ganzen Garten nicht mit Hochbeeten da hinten zupflastern. Das ist viel zu aufwendig und die müssen ja auch irgendwann wieder neu gemacht werden, weil das Holz verrottet ist. Das ist viel zu aufwendig. Für jemanden, der an Selbstversorgung interessiert ist, an real an Selbstversorgung interessiert ist, sind Hochbeete keine Option. Wenn Hochbeete so unheimlich toll wären, dann würden die Landwirte die auch reihenweise auf die Felder stellen. Irgendeinen Nachteil müssen die Dinger haben, weil sie einfach zu aufwendig sind, zu teuer sind. Ich benutze die nicht.
Aber Herr Gehfeder, was für eine Erfahrung haben Sie gerade bei Schnecken gemacht? Also der Blattsalat wird ja im Hochbeet...
Ja, die Schnecken kommen schon fast überall hin, aber Sie können das mit einer Kante ein bisschen gestalten, sodass die dann, dass diese Kante abfallend nach unten, dann kommen, müssen Sie den Berg hochklettern oder sich hochschmieren und das schaffen Sie nicht so richtig. Und da haben Sie schon die Möglichkeit, über Hochbeete die ein oder andere Schneckenbefall zu verhindern. Und für uns Kleingärtner sind doch viele, die basteln heutzutage mit Hochbeeten und experimentieren, gerade auch ältere Menschen, die sich nicht mehr so tief bücken können. Manchmal wird es ja auch in der Gemeinschaft angelegt, dass man Hochbeete anlegt, damit eben ältere Menschen auch die Gelegenheit haben, noch länger ein bisschen im Kleingarten zu arbeiten oder zu wirtschaften. Das funktioniert immer besser, sage ich mal so.
Und viele Menschen haben, glaube ich, auch eine große Freude, wenn sie einige Tomaten oder auch Salatköpfe mal selber ernten können, der Gehfeder, oder?
Ja, selbstverständlich. Also das ist ja, ich denke mal, das ist auch eher der Trend, als nach der Corona-Phase, dass viele Menschen gemerkt haben, Mensch, da hole ich mir was aus dem Garten heraus, das schmeckt. Und ich habe beobachtet, von der kleinen Anpflanzung bis es groß geworden ist. Und dann hinterher sehe ich, dass plötzlich eine Tomate eben eine Tomate ist. und die schmeckt entsprechend. Wir haben auch in vielen Anlagen heutzutage Schulgärten oder Gärten, die gemeinsam mit Schulen oder Kindern aus den unterschiedlichsten Organisationen betreut werden. Also natürlich liegt die Arbeit natürlich beim Verein, aber dass Kinder herkommen und das beobachten, wie eine Tomate wächst, wie das Gemüse eben von der kleinen Pflanze groß wird und dann hinterher selbst ernten dürfen, das mitnehmen können und ein bisschen was probieren, das ist schon ein Erlebnis. Und wer heutzutage mit 400 Quadratmeter Garten, der kann sich schon ganz gut versorgen. Ich will nicht sagen, ausschließlich, aber der kann sich schon gut und gesund vor allen Dingen versorgen mit dem, was er da anbauen kann. Von der Kartoffel zur Tomate, ach weiß ich, Bohnen, Sie kennen das viel besser, was man alles machen kann. Erdbeeren, ach die Menschen haben da so viel Spaß dran, wenn das ein bisschen ja, richtig entdeckt worden ist, sage ich mal so.
Es gibt eine Frage vom Gartenfreund aus Schleswig-Holstein. Wie viel Quadratmeter Nutzfläche braucht man denn, um eine vierköpfige Familie selbst zu ernähren?
Ja.
Ralf, Selbstversorgung, das ist auch so ein Trendwort. Herr Kehfeder hat das ja auch gerade schon angesprochen. Der Trend, eigenes Gemüse zu ernten, eigenes Obst. Aber braucht man da nicht riesige Mengen?
Also Gemüseanbau ist eine feine Sache, aber mit Selbstversorgung im eigentlichen Sinne hat das nichts zu tun. Es ist ja nur ein Teil. Wenn man sich die Diäten so ansieht, die der Mensch so heutzutage isst, da ist ja Gemüse nur ein Teil davon. Vieles davon ist Getreide, sind Fette, ist Öl dabei. Und das sind eigentlich die Kalorienbringer. Wenn man sich bedenkt, eine Karotte hat pro 100 Gramm irgendwo 17 Kalorien, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Gemüse man denn letztendlich essen müsste. Das ist eine tolle Sache. Aber man muss sich klar sein, dass Selbstversorgung in dem Sinne, also komplette Selbstversorgung, dass das nicht machbar ist. Das lässt sich auch nur äußerst schwer Getreide anbauen, Raps lässt sich auch nicht anbauen, um sich dann nachher sein Rapsöl rauszupressen. Wenn es rein um Gemüse geht, dann würde ich sagen, sind 300 Quadratmeter locker ausreichend.
Herr Kehfeder, dass man Vorzucht macht etc. und Gewächshaus auf so eine Parzelle setzt, da spricht auch nichts gegen, ne?
Nein, nein, nein. Ein Gewächshaus in einer, weiß ich, einer Größe von etwa 4 bis 6 Quadratmeter, 8 Quadratmeter, ist heute schon fast Standard in den Gärten.
Ja. Ralf, du
Weniger
hast
Laube.
mehrere Tunnel und aber auch Gewächshäuser, ne?
Ich habe einen Tunnel, das sind so knapp 60 Quadratmeter.
Und würdest du das auch anderen Gartenfreunden empfehlen, gerade auch was jetzt den Frühling angeht und Herbst?
Also die Saison fängt fast 2 Monate früher an und geht auch wesentlich länger. Ein Gewächshaus ist schon eine feine Sache. Also ohne, ist zwar, kann man machen, aber wenn es zu viel regnet im Sommer, dann geht zu viel ein, das ist nicht Sinn der Sache. Also ein Gewächshaus kann ich schon empfehlen, ja.
Und soll man dann lieber Folie nehmen, Plastik oder noch Glas,
Das hängt
Gewächshäuser?
ja vom Einkommen ab. Ein Glasgewächshaus ist erheblich teurer als eins aus Folie. Und wenn ich die nicht gerade im Baumarkt kaufe, sondern meiner ist jetzt zum Beispiel von einem Hersteller, der auch die Landwirte beliefert, die Folie, die da drauf ist, die letzte hat 13 Jahre gehalten. Das ist also schon ordentlich. Wenn ich die im Baumarkt kaufe, habe ich auch schon mal versucht, die sind dann nach 2 Jahren hinüber. Wer billig kauft, der kauft eben mehrfach. Ich kann immer nur empfehlen, da zu kaufen, wo die Landwirte kaufen, weil die können sich nicht erlauben, jedes zweite Jahr da neue Folie drauf zu machen.
Ja. Herr Kehfeder, was haben Sie für Erfahrungen gesammelt unter den
Ach, ich glaube,
Kolleginnen?
die Gartenfreunde bei uns so in den Anlagen kaufen eher kleine und im Baumarkt entsprechend angepasste, die man schnell aufbauen kann, gegebenenfalls auch im Winter mal wieder wegstellen kann. Aber ja, und in der Regel mit Glas. Aber das ist nicht vorgeschrieben, ist nicht vorgegeben. Das kann letztendlich jeder selbst bestimmen. blöd ist es und dann immer wieder zu Diskussionen führt es dann, wenn die Folien zerreißen und dann durch die Gegend fliegen, was ja mitunter der Fall ist und das dann den Gartennachbarn das stört. Aber was Sie für ein Erlebnis im Gewächshaus doch haben, wenn Sie Tomaten, Gurken oder auch Paprika, können Sie da richtig toll groß kriegen und wirklich schmackhaft hinbekommen. Und dann ist es aber auch wieder so, da müssen Sie dann fast jeden Tag in den Garten. Weil Sie müssen im Gewächshaus regelmäßig gießen, sonst wird das nichts, weil das ist halt nun dann trocken. Da kommt dann kein Wasser von außen herein, es sei denn, es schwimmt hinein, das wollen wir alle nicht, sondern das müssen Sie halt durch Gießen hinbekommen. Und dann merkt man auch, wenn man so die vielen Gewächshäuser sieht, dass die Leute doch Spaß daran haben. Die sehen das, was da kommt.
Ralf, Wässern ist ja auch schon fast eine Wissenschaft für sich. Wie handhabst du das in deinen Gewächshäusern? Einmal in der Woche und dann mehrere Stunden oder jeden Tag tröpfchenweise? Oder was für Tipps hast du da eventuell?
Ich hatte mal so eine Bewässerungsanlage installiert, aber die ist dann nachher, ab einer gewissen Größenordnung, ist die zu aufwendig. Dann liegen die Schläuche im Weg und dann kann man nicht Unkraut hacken und dergleichen. Oder ich habe mit einem Spaten so einen Schlauch durchgestochen, hab die dann nachher wieder abgeschafft. Ich mache das einfach nach, ich gucke mir die Pflanzen an, wie die aussieht, ich merke, wie warm es ist und dann habe ich da einen Schlauch, ich habe seit Neuestem habe ich einen Brunnen gebohrt, ich kann da das Wasser laufen lassen und dann laufe ich einmal am Tag oder alle 2 Tage mit der Brause und gebe denen da ordentliche Portion Wasser und das reicht aus. Das ist bei der Größenordnung noch machbar, aber ist schon richtig, in Urlaub fahren 4 Wochen ist
Muss man guten Nachbar haben.
ja.
Ja gut, da muss man halt im Winter wegfahren, ne? Ja, Professor Box, Fragen kamen noch rein bezüglich Löwenzahn und Disteln, wenn sozusagen die schon nach dem Vertikutieren immer noch da sind im Sommer. Was macht man dann? Wie kriegt man
Also
das aus?
Löwenzahn kann man sehr gut ausstechen. Man muss sich halt runterbücken und dann kann man mit dem Messer relativ tief versuchen, die Wurzel, die Hauptwurzel zu trennen. Dann kommt der nicht mehr wieder. Bei der Distel ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber bei der ist es so, wenn ich regelmäßig mähe, dann verträgt sie das nicht und verschwindet automatisch aus den Flächen. Aber dann muss ich eben wirklich regelmäßig, und das heißt ein- oder zweimal die Woche mähen, dann ist sie verschwunden.
Ach so, also ein- bis zweimal die Woche mähen
Ja.
und Löwenzahn tatsächlich mechanisch
Ausstechen
ausstechen.
ist das Einfachste. Und dann am besten jetzt den Salat. Also schmeckt hervorragend.
Ja gut, das stimmt. Definitiv. Und im Sommer das Thema Wässern. Wie wässere ich meinen Rasen richtig? Was für eine Faustformel haben Sie?
Ganz einfach, je wenig, je selten, aber dafür viel. Also das ist beim Rasen das A und O. Die meisten Leute bewässern leider Gottes nur kurz, ganz wenige Minuten, und dann durchdringt das den Boden vielleicht 1, 2, 3 Zentimeter, und damit werden die flachwurzelnden Gräser gefördert. Aber die, die wir eigentlich haben wollen, sind tiefer wurzelnd. Und die muss ich erreichen. Da muss das Wasser eigentlich hin. Und deswegen also ist unsere Faustformel immer so 10 Liter pro Quadratmeter, also 10 Millimeter pro Quadratmeter sollten bei einer Gabe verabreicht werden. Das heißt also, ich empfehle den Leuten immer, kauft euch irgendwo im Baumarkt einen einfachen Regenmesser. Den könnt ihr in den Rasen reinstecken. Die haben in der Regel so einen Spiker, wo man mit einstecken kann. Und dann kannst du mal gucken, wo der, wann denn 10 Millimeter voll sind. Dann weißt du bei deinem Wasserdruck, bei deinem Beregnungssystem, wie lange es etwa dauert, bis diese 10 Liter erfüllt sind. Und was man halt machen kann, wenn man merkt, oh, das läuft aber dann oberflächlich weg, weil so viel kann der Boden gar nicht auf die Schnelle aufnehmen, dass man dann sogenannte Intervallberegnung macht. Ich lasse halt erstmal 3 Millimeter oder 4 Millimeter drauf und dann stoppe ich das. Gehe mit meiner Beregnung woanders hin, an eine andere Ecke im Garten oder im Rasen, lass da weiter beregnen und in der Zeit versickert das Wasser schön und dann komme ich wieder und mache dann weiter, bis meine 10 Millimeter voll sind. Auf diese Art und Weise kriege ich das relativ tief runter, das Wasser. Und es trocknet ja auch von oben nach unten wieder aus. Das heißt also, wenn ich hier bis 10, 11 Millimeter oder 11 Zentimeter tief den Boden durchfeuchte, jeder Millimeter durchfeuchtet den Boden etwa 1 Zentimeter. Und wenn ich bei diesen 10, 11 Zentimetern bin, dann dauert es auch Gott sei Dank länger, bis da unten das letzte Wasser wieder verdunstet ist. Das heißt, ich kann dann das Beregnungsintervall rausziehen. Und in der Regel reicht es, einmal oder maximal zweimal in der Woche zu beregnen in heißen Trockenphasen. Aber nicht vorbeugend hilft nichts. Und man sollte wirklich erst dann bewässern, wenn einem der Rasen zeigt, ich brauche Wasser, denn der spricht mit mir. Und zwar, indem er plötzlich seine Farbe verändert. Der wird blaugrün. Und wenn ich das, manchmal ist man ja noch nicht gleich geübt, das zu erkennen, ist das jetzt blaugrün oder gelbgrün. Aber wenn ich drüber laufe und meine Fußspuren bleiben dann sichtbar, dann weiß ich, aha, hier ist nicht genügend Wasserspannkraft in der Pflanze. Die Turgeszenz ist nicht mehr da. Dann muss ich Wasser geben und dann wird das wieder in Ordnung. Und dann kann ich aber auch wieder anschließend eine Woche eventuell warten, bis ich das nächste Mal wieder Wasser geben muss.
Ah, wunderbar. Ralf, eine Frage ist noch reingekommen bezüglich Obst. Du hast ja auch Obstbäume. Eine Leserin hat Spalierobst und an so Metallgeflecht festgemacht. Und im Frühling blühen die wunderbar. Aber die Früchte entwickeln sich nicht. Weißt du, woran das liegen kann?
Das hängt ja vom Baum ab. Bei Apfelbäumen da zum Beispiel, da bräuchte ich ja eine entsprechende Befruchtersorte dafür. Und wenn da nirgendwo eine rumrum wächst, dann wird das nichts. Da kann man, würde ich empfehlen, mal zu einer Baumschule zu gehen und mit den Sorten, also zu wissen, welche Sorten das sind und dann fragen, welche Bestäubersorte ich dazu bräuchte. Bei meinem Quittenbaum zum Beispiel, der braucht keinen Bestäuber, das funktioniert prima. Kirschen wachsen so genug drumherum, aber wenn da jetzt speziell bei Äpfel oder Birnen, wenn die speziell Befruchter brauchen, dann würde ich da mal nachfragen.
Ja, wunderbar. Ja, die Dreiviertelstunde ist auch schon wieder rum. Vielen, vielen Dank und auch für die Geduld, weil wir hatten ja am Anfang wirklich einige technische Probleme. Aber zum Schluss haben wir das, glaube ich, doch noch ganz gut in den Griff bekommen. Und wir haben nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr das Thema Leihmutterschaft. Gibt es in Deutschland bald Babys auf Bestellung? Hintergrund sind die Überlegungen der Ampel, entsprechende Gesetzesreformen anzuschieben. Wir haben zu Gast unter anderem Dr. Sebastian Fischer. Er ist der ältere Bruder von Ex-Spielerfrau Kathi Hummels und hat mit seinem Ehemann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA einen Sohn zur Welt gebracht. Zudem wird der renommierte Reproduktionsmediziner Professor Markus Kupka mit dabei sein. Wir können uns also auf nächsten Donnerstag, Gründonnerstag, freuen. Ihnen, liebe Experten, vielen, vielen Dank für Ihre spannende Expertise. Das hat uns, glaube ich, als Gartenfreunde alle weiter nach vorne gebracht. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19.30 Uhr.